Damen und Herren, darf Sie recht herzlich begrüßen. Es wird diese Stunde wieder ein bisschen mehr der Schwerpunkt auf der Systemtheorie Niklas Luhmanns liegen. Arno wird aber selbstverständlich von seiner Sicht der Dinge her entsprechende Anmerkungen und Einwände vorbringen und meinen Vortrag diesbezüglich ein bisschen auflockern. Vorweg, das haben wir am Anfang angesprochen, was so vermutlich selbstverständlich für beide Protagonisten unserer Lehrveranstaltung gilt ganz besonders für Niklas Luhmann, der das auch immer explizit betont hat, dass seine Konzeption, wie ich schon gesagt habe, auf den Schultern von Riesen entstanden ist. Das heißt, er hat sich selbst immer wieder als jemand wahrgenommen, der eine ganze Reihe von hochinteressanten Versatzstücken einer universalistischen Theorie zusammenfügt und sie nicht so sehr selbst schreibt. Also er hat immer wieder betont, dass er selbst nur als jemand gesehen werden kann, der auf eine ganze Reihe von Erkenntnissen rekurriert, die Kolleginnen und Kollegen vor ihm bereits vorgelegt haben, und er sie im Rahmen einer soziologisch orientierten Konzeption zusammenfügt und die eigentliche Leistung diesbezüglich eher bei seinen Vorgängern, Vorgängerinnen gesucht werden muss. Vielleicht diesbezüglich noch ein Hinweis auf die Art dieser Lehrveranstaltung oder insbesondere den Titel dieser Lehrveranstaltung. Für Luhmann selbst wäre das, was wir hier betreiben, doch bis zu einem gewissen Grad reinster Personenkult gewesen. Er hätte es sehr vermutlich mit einem großen Fragezeichen vor Augen wahrgenommen, dass wir hier zwei Personennamen, nämlich Derrida und Luhmann, in der Art und Weise herausstellen. Personen sind für ihn zwar interessante Punkte, an denen sich wissenschaftliche Diskurse kondensieren können und abarbeiten können. Wir haben das bereits angesprochen, sogenannte Focal Points, auf die sich die Aufmerksamkeit richtet, die aber jetzt für den Wissenschaftsbetrieb als solchen oder, wenn man es in seiner Sprache formuliert, für das System Wissenschaft nicht unbedingt relevant sind. Das heißt nicht, dass Personen in den Wissenschaften keine Rolle spielen, aber das heißt doch, dass der Schwerpunkt dessen, was, sagen wir mal, systemtheoretisch interessant an dieser Sache ist, eher in der Vielzahl der Kommunikationen zu suchen ist, die im Wissenschaftsbetrieb stattfinden und nicht so sehr in den Leistungen einzelner Personen. Wenn Personen in dieser Art und Weise gehypt werden und wenn Personen, Namen in dieser Art und Weise herausgestellt werden, dann ist in sehr, sehr hohem Maß und in sehr unkontrollierbarem Ausmaß, und das ist zu betonen, in unkontrollierbarem Ausmaß, der Zufall im Spiel. Das hätte er immer wieder betont. Sozusagen, dass sie bestimmte Namen als solche memorieren, hat viel mit Gedächtnisnot oder Merknotwendigkeiten schlechthin zu tun. Wir lernen im Allgemeinen leichter, wenn wir mit Personennamen assoziieren, hat aber mit den Inhalten unter Umständen sehr wenig zu tun. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich für Sie als Orientierung durchaus hilfreich, wenn wir Personennamen im Titel einer Lehrveranstaltung verwenden und wenn Sie diesbezüglich dann zumindest erahnen können, um was es jeweils geht. Heute geht es allerdings zum Teil zumindest um einen anderen wichtigen Personennamen, der eine Bezugsperson von Niklas Luhmann markiert, auf die er sich in vieler Art und Weise immer wieder bezogen hat und die interessanterweise aus Wien kommt. Sie wissen also, die wissenschaftliche Leistung von Österreich, insbesondere im 20. Jahrhundert, wird er zum Teil erst mit der Zeit wahrgenommen. Die Propheten zählen im eigenen Land oft einmal nicht so viel. Auch das ist eine Person, die migriert ist, also die ausgewandert ist und eigentlich in Amerika ihre großen Leistungen vollbracht hat und erst mit der Zeit allmählich, kann man sagen, heute auch wieder in Österreich wahrgenommen wird, aber bei weitem noch nicht in dem Ausmaß, wie das eigentlich, sagen wir mal, in Anbetracht auf die Wirkungsgeschichte dieser Person notwendig wäre oder angesagt wäre. Es geht um den Heinz von Förster. Den Namen würde ich schon vorschlagen, dass Sie den memorieren, auch wenn es jetzt nicht im unmittelbaren Sinn ein Philosoph war, aber es ist doch eine im 20. Jahrhundert maßgebliche Person, die als solche, natürlich ist auch nicht personell gehypt werden sollte, aber die doch an einer ganzen Reihe von wichtigen wissenschaftlichen Forschungen beteiligt gewesen ist und die gleichsam so etwas wie ein Knotenpunkt in dieser ganzen Diskussion um die Systemtheorie darstellt. Ich habe selbst einen kleinen personellen Bezug diesbezüglich, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil er ein bisschen skurril ist und weil sozusagen auch die Vernetzung und die Reichweite dieses Wirkens und des intellektuellen Wirkens im 20. Jahrhundert schlechthin damit angedeutet ist. Ich habe in sehr jungen Jahren selbst Musik gemacht, habe unterschiedlichste Musikstile ausprobiert, aber unter anderem und insbesondere immer wieder den Jazz und habe selbst Saxophon gespielt und ich kann mich gut erinnern, wir haben damals Anfang der 80er Jahre eine Reihe von Proberäumen bespielt und eines Tages wurde auch angekündigt, kommt eine höchst skurrile Person, die dem Wiener Aktionismus nahe steht und die sich durch erstens geniale Musikalität auszeichnet und andererseits aber auch durch Besonderheiten auszeichnet, also sozusagen nicht immer dem Mainstream entsprechend zu denken gewohnt ist oder sagen wir mal sehr interessante Gedankengänge an den Tag legt und der ist dann auch gekommen, ein älterer Herr, der wie ein rasender Saxophon gespielt hat und immer wieder auch dann zwischendurch so interessante Anmerkungen gemacht hat, unter anderem eben auch, dass er einen Bruder in Amerika hat, der zum Beispiel der Meinung ist, dass die Wahrheit die Erfindung eines Lügners ist. Dieser Saxophonist hat Uzi Förster geheißen, ist mittlerweile tot. Er hat ein relativ bekanntes Lokal in Gumpendorf betrieben, das Einhorn, falls es jemand von Ihnen kennt. Ich glaube, das gibt es sogar noch, ich bin nicht ganz sicher. Aber vor ein paar Jahren hat es noch gegeben. Und war sowas wie ein Wiener Szene-Original, der auch, ich weiß nicht, mit ganzer Reihe von eben Wiener Aktionisten sehr eng befreundet war, aber dann auch Musik bis hin zum Wolfgang Ambros und ähnlichen Leuten dort bespielt hat. Dass dieser Bruder von ihm in irgendeiner Art und Weise für mich interessant werden könnte, habe ich damals nicht einmal irgendwie zu ahnen gewagt und viel später bin ich dann auf den Heinz von Förster gestoßen und war dann zunächst einmal überhaupt nicht wahrgenommen, dass das ein Österreicher ist, da ging es mir wie vielen anderen, ich habe einfach dessen Schriften gelesen und habe immer wieder verschiedene Zusammenhänge von ihm gehört, aber nicht auch nur im Entferntesten dran, der schreibt sich auch Förster mit OE, also nicht mit einem Umlaut und insofern war es jetzt nicht so klar erkennbar, dass der aus unseren Landen kommt und ich war dann äußerst erstaunt, als ich festgestellt habe, hallo, das ist der Bruder von dem verrückten Saxophonisten, der damals da in unserem Proberaum einiges Aufsehen verursacht hat. Dieser Heinz von Förster ist unter anderem dafür bekannt, dass er so Stichworte wie die Second Order Cybernetics geprägt hat. Second Order Cybernetics. Und das ist ein Punkt, der uns heute vielleicht ein bisschen interessieren wird. Cybernetics oder Kybernetik, das wissen Sie, ist die Steuermannskunst. Wir haben, glaube ich, auch darüber schon gesprochen. Der Kybernetes ist der Steuermann. Was tut der Steuermann? Er lenkt zum Beispiel Schiffe und zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht einfach nur, das wäre sozusagen der ganz simple Fall, nicht einfach nur einen Hafen ansteuert und das Steuerrad immer nur gerade hält, um auf diesen Hafen zuzulaufen, sondern er reagiert zum Beispiel auf temporäre Windveränderungen, die das Schiff vom Kurs abbringen. Das heißt, er lenkt gegen, wenn von der Seite eine Windböe kommt, die das Schiff ablenkt. Das können Sie sich vorstellen. Und wenn er beim Gegenlenken dann auf der anderen Seite sozusagen den Kurs zwar korrigiert hat, aber dann gleichsam über die Kurskorrektur hinaus auf die andere Seite mit seinem Schiff attackt, lenkt er wieder gegen. Und dieses Gegenlenken ist die eigentlich interessante Tätigkeit eines Kybernetes, eines Steuermanns, die auch als Feedback bezeichnet wird. Das heißt, im Hinblick auf das, was gerade passiert, liefert der Steuermann ein Feedback, um das, was da gesteuert werden soll, nämlich das Schiff, in die richtige Bahn zu lenken. Governance oder Government oder der Gubernator und vieles mehr sind Begrifflichkeiten, die sich direkt vom Kybernetes ableiten. Auch die Governance, auch das Government versucht nichts anderes, als wie in dem Fall ein Gemeinwesen zu steuern. Wir haben das im Hinblick auf das Beispiel einer solchen Regelungsschleife, die durch Feedbacks einen bestimmten Prozess zu steuern versucht, haben wir im Hinblick auf die Klimaanlage bereits angesprochen. Sie können sich erinnern, Klimaanlage operiert mit Temperatur oder im Hinblick auf Temperaturunterschiede und versucht durch Einschalten des Kühlaggregats oder des Heizaggregats die entsprechende Raumtemperatur linear zu halten. Durch Gegensteuerung könnten wir sagen. Das ist sozusagen die simple, die einfache Kybernetik, die seit längerem bekannt ist, spätestens bei den alten Griechen dann thematisch wurde, insofern als sie eben auch als Steuermannskunst bezeichnet wurde. Was ist dem gegenüber die Second Order Kybernetes? Und da wird es für unseren Zusammenhang, oder Second Order Cybernetics müsste man sagen, also die Nächstordnungskybernetik, da wird es für unseren Zusammenhang interessant. Das ist diejenige Kybernetik, die mit einbezieht oder die mit berücksichtigt, dass derjenige, der den Steuerungsvorgang als solchen beobachtet, selbst Teil des Steuerungsvorgangs ist. Wir haben davon schon gesprochen. Der Beobachter ist in dieser Art der Theorieanlage, in dieser Konzeption auch und damit explizit in der Theorie Niklas Luhmanns gleichsam Teil des Systems. Es ist kein platter Positivismus, bei dem das Beobachtete dem Beobachter unbeteiligt gegenübersteht, sondern es ist ein Versuch, ein ganzheitliches System zu denken oder in Betracht zu ziehen, bei dem eben auch der Beobachter in dieser Sache mit drinnen ist. Ein diesbezügliches Beispiel, das die Kolleginnen und Kollegen, die meine Lehrveranstaltungen regelmäßig besuchen, schon kennen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich es wiederhole, aber es ist ein philosophiegeschichtlich so naheliegendes und so berühmtes Beispiel, dass es sich immer wieder lohnt, diesbezüglich zu betonen. Sie kennen alle das berühmte 11. Feuerbach-Axiom von Karl Marx. Von denen, die nicht in meinen Lehrveranstaltungen sind, wer kann mir den Wortlaut dieses Axioms nennen? Wenn Sie es nicht kennen, dann sollten Sie es bitte kennen. Es ist, sagen wir mal, philosophiegeschichtlich ein sehr wichtiges Sprüchlein geworden, auch von größter Tragweite im Hinblick auf seine realen oder realhistorischen Auswirkungen. Worum geht's? Die Philosophen haben die Welt immer nur interpretiert. Es kommt darauf an, sie auch zu verändern. Ja, das kennen Sie. Also eine klassische Kritik von Karl Marx an der Philosophie, dass sie sich gleichsam auf das Interpretieren zurückzieht und in die Realität, in die Wirklichkeit nicht mehr einzugreifen gedenkt. Ja, und der hat diesbezüglich natürlich diesem fatalen realsozialistischen Experiment, das spätestens 1917 dann in Sowjetrussland für größte Unruhe gesorgt hat, den Boden bereitet. Ja? Also er hat die Philosophie zum Handeln aufgerufen. Was hat er dabei im Hinblick auf die Second Order Cybernetics nicht bedacht? Oder was hat er diesbezüglich gleichsam unter den Tisch fallen lassen? Ganz einfach den Unterschied, dass zwischen Interpretieren und Verändern diesbezüglich unter Umständen gar nicht so viel Unterschied besteht. Oder dass sozusagen eine Trennlinie zwischen Interpretieren und Verändern nicht so ohne weiteres zu ziehen ist. Da nämlich Karl Marx, der ja selbst nicht auf die Barrikaden gestiegen ist und selbst nicht an der Revolution beteiligt war, obwohl er sich natürlich immer wieder politisch betätigt hat und obwohl er das durchaus für gut befunden hat, geglaubt hat, er und seine Kollegen, nämlich die Philosophen, würden die Welt nur interpretieren, hat er übersehen, dass diese Interpretationen durchaus auch wirksam werden. Und ganz besonders seine eigene Theorie ist ja auf geradezu fatale Art und Weise wirksam geworden, hat gleichsam die isolierte Position des Beobachters verlassen und hat eingegriffen in das, was beobachtet wird, hat die Welt auch verändert. Genau so tut das im Prinzip jede Philosophie, auch wenn man es gelegentlich nicht so unmittelbar wahrnehmen kann, weil es so aussieht, wie wenn sie eben in dem, weiß nicht, den grauen Hallen der Universitäten isoliert betrieben würde und keine Relevanz für die Wirklichkeit hätte. Jede Denkleistung, jede Interpretation und damit abstrahiert formuliert, jede Beobachtung, die von Wissenschaftlern durchgeführt wird, aber auch von sonst jemandem durchgeführt wird, hat selbstverständlich Folgewirkung für das, was beobachtet wird. Auch wenn natürlich sozusagen wissenschaftlich isoliert oder abstrahiert gelegentlich davon abgesehen wird, dass da etwas verändert wird, wenn beobachtet. Die klassische Laborbedingung, nicht? Sie kennen das in den Wissenschaften, da macht sich der Beobachter bewusst unsichtbar. Also im Labor geht es darum, dass der Beobachter eben so wenig wie möglich Einfluss nimmt auf das, was da beobachtet wird. Ob ihm das gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Und wir wissen heute, dass ihm das in der Regel nicht gelingt. Spätestens seit der Teilchenphysik und der berühmten Bohrschen, Kopenhagenschen Deutung der Unschärferelation wissen wir, dass der Beobachter Einfluss nimmt auf das, was er beobachtet. Wir wissen es auch zum Beispiel aus der Ethnologie. Sie kennen, ich weiß nicht, auch ein immer wieder von mir gebrachtes Beispiel diesbezüglich. Sie kennen alle den Eibel Eibelsfeld, Irenäus von Eibel Eibelsfeld, ein österreichischer Ethnologe, der, ich weiß nicht, 30er, 40er Jahren begonnen hat, Stammesgesellschaften zu beobachten und die auch zu filmen. Und die Kameras, die er damals dorthin schleppen musste, waren enorme Apparate, die, wenn er sie in diesen Stammesgesellschaften aufgebaut hat, natürlich für einige Aufregung gesorgt haben. Und in dem Moment, wo da ein riesen wissenschaftlicher Apparat angetanzt ist und versucht hat, objektiv zu beobachten, ist was geschehen? Das beobachtete Subjekt hat sich nicht mehr objektiv benommen. Ja, dürfte klar sein. Also in dem Moment, wo ich da eine Kamera auf Sie richte, werden Sie unter Umständen nicht mehr genau so sich verhalten, wie Sie das tun würden, wenn Sie sich unbeobachtet wähnen. Ja, und der Eibel Eibelsfeld hat diesbezüglich versucht, sich als Beobachter unsichtbar zu machen, indem er eine Kamera gebaut hat, die ums Eck gerichtet war. Ja, er hat so getan, also Stammesgesellschaften, die schon öfters mit solchen Settings konfrontiert wurden, hat er so getan, wie wenn er in diese Richtung filmen würde. Die Beobachteten haben sich entsprechend in Positur geworfen, weil sie das eh schon kennt haben, nicht? Ah, der filmt und jetzt. In Wirklichkeit war die Kamera zur Seite gerichtet auf irgendwelche Personen, die sich, naja, halbwegs zumindest unbeobachtet gewähnt haben. Die Wissenschaft versucht, den Beobachter auszuklammern. Oder Sie kennen auch das berühmte Beispiel, ich weiß nicht, Tierforscher oder Vogelornithologen, die ein Vogelgewand anziehen, um eben, oder ein Gewand, eine Tarnkleidung anziehen, um eben die Versuchsobjekte möglichst unbeobachtet zu wähnen. Der Beobachter macht sich unsichtbar. Ja? Was natürlich immer nur eine Annäherung sein kann und in wissenschaftstheoretischer Hinsicht einen völlig missglückenden Versuch darstellt. Ja. Genauso hat auch im Hinblick auf diese klassische wissenschaftstheoretische Position des Positivismus in den Geisteswissenschaften, in den philosophischen Wissenschaften bis vor einer gewissen Zeit die Annahme bestanden, dass der Beobachter als solcher irrelevant ist für das, was beobachtet wird. Die Second Order Cybernetics legt da ganz speziell den Finger drauf und sagt, hallo, der Beobachter ist als solcher nicht abstrahierbar. Er ist Teil dessen, was beobachtet wird. Er beeinflusst das, was beobachtet wird.
Ja, völlig.
Also dann werde ich ganz kurz versuchen, einfach direkt zu erwidern, auf was ich hier mitgeschrieben habe von Derrida her. Ja? Also inhaltlich alles, was hier gesagt wurde über den Beobachter, ist, würde ich sagen, eins zu eins das, was Derrida unter dem Terminus performativ denkt. Aber dann würde ich sagen, ist auch schon Schluss mit den Anschlussmöglichkeiten von dem Ganzen. Und zwar nur ganz kurz ein paar Sachen. Du hast begonnen mit dem Wort Luhmann, versucht zusammenzufügen Gedanken, die seine Vorgänger gedacht haben. Das ist sicher die völlige Anti-Haltung gegenüber Derrida. Derrida versucht nicht, ihn zu synthetisieren und zusammenzutragen, sondern, wie ich es letzte Mal gesagt habe, zu sprengen in der Nachfolge von Nietzsche. Also da geht es um das völlige Sprengen der Vorgänger und nicht um das Zusammenfügen. Das Zweite, was Derrida sagen würde, ist, oder was vielleicht als, wenn ich hier als Sprachrohr fungiere, wie wir gesagt haben, für Derrida, ob nicht Luhmann, wenn er sagt, was du am Anfang als Zweites gesagt hast, nämlich, dass das Wort Person eigentlich nicht wichtig ist im Wissenschaftskontext für Luhmann, da sehe ich ja, wie man weiß, den größten Unterschied zwischen Derrida und Luhmann. Derrida würde sagen, dass die Form von Beobachtung, der Beobachter, der immer noch glaubt, die Person als solches gehört nicht in den Wissenschaftskontext, ist selbst noch befangen, würde Derrida sagen, in einem objektivierenden Gestus von Wissenschaft, den Derrida ja versucht permanent zum Explodieren zu bringen, indem er eben, wie zum Beispiel die unbedingte Universität sagt, was wir hier machen, ist nicht objektiv, sondern es sind Bekenntnisse von zwei Personen. Und die klassische Gestus, der, wie du gesagt hast, wo Derrida ganz mit Luhmann zusammen wäre, der klassische Gestus der Wissenschaft und Philosophie ist eben der, dass sie diese Subjektivität durch das Subjekt versucht, rauszukatapultieren und aus unsichtbar zu machen, wie du sagst, indem sie das als kein relevantes Moment innerhalb des Wissenschaftsbetriebs sieht. Und genau da würde Derrida sagen, nein, die klassische Form von Intentionalität natürlich, die Luhmann kritisiert, da würde er mitgehen, die gilt es zu sprengen, aufzuheben, zu kritisieren, zu dekonstruieren. Aber er macht dann gerade die umgekehrte Geste und Schlussfolgerung, dass es daher darum wieder geht, eine andere Form von Intentionalität, eine andere Form von Person, obwohl er dieses Wort ablehnen würde wie Luhmann, aber eine bestimmte Form von Subjektivität als konstitutiven und wesentlichen Bestandteil jeglicher, nicht, darum würde er nicht sagen Wissenschaft, aber Philosophie zu sehen. Also und da glaube ich, möchte dann schon aufhören, da glaube ich, würde sich das unterscheiden. Vielleicht noch ein Wort. Er würde wahrscheinlich im Anschluss an Nietzsche sagen, dass der Satz, dass die Person, würde ja so, ist nicht relevant, immer noch dem von Nietzsche entdeckten Ideal einer entkörperten Vernunft. Also genau, da wisst du, wie du schon gesagt hast, im Labor, er muss sich unsichtbar machen und das heißt im letzten und radikalsten, immer noch von Nietzsche her gedacht, im Jargon asketischer Ideale, eigentlich immer noch, dass die Philosophen und die Wissenschaftler im Grunde genommen am priesterlichen Habitus nachhaben. Nämlich, weil sie von Grund auf gefährdet sind, ein Ressentiment gegen die Leiblichkeit und Materialität ihres eigenen Daseins zu haben, möchten sie von ihrer Körperlichkeit loskommen und konstruieren dann so etwas wie eine entleibte, abstrakte, metaphysische Vernunft. Das heißt, der Punkt, der letzte und entscheidende Punkt ist der, dass hier ein Gestus reproduziert wird, der grundsätzlich leibfeindlich ist, auch wenn er sich vielleicht atheistisch oder was gerade gegen priesterliche Formen von Diskursen wendet, weil er selbst nicht wahrnehmen will und wahrhaben will, dass er ein in der eigenen Leiblichkeit verankertes Zentrum ist, das mehr oder weniger in die Reflexionsstrukturen von Wissenschaft mit hineingenommen wird. Und daher würde Derrida sicher nicht das Wort Person wieder hereinnehmen mit Luhmann, aber er würde sagen vielleicht, wir müssen die Leibhaftigkeit der Wissenschaft und der Philosophie wiederentdecken, um eine nicht intentionale Form von Subjektivität, die im Grunde unsere Leiblichkeit ist, als zentrales Moment in den Diskurs der Philosophie und Wissenschaften herein. Also da würde ich die Gleichheit sehen, inhaltlich völlig übereinstimmen, gleichzeitig in der Analyse aber sehr unterschiedlich und damit auch in den Folgen des Stils, wie ja, Sie finden.
Ja, interessant, ja. Vielleicht von mir da auch zwei Anmerkungen. Grundsätzlich zu dem Sprengen dessen, was die Vorgänger gedacht haben, das würde jetzt Luhmann selbstverständlich nicht ausschließen, dass durch die Art der Zusammenstellung, die er eben vornimmt, sehr viele Erkenntnisse, die Vorgänger gehabt haben, anders zu stehen kommen und damit unter Umständen eben auch gewisse Wissensepisteme oder ein wissenschaftliches Paradigma zu sprengen in der Lage sind. Also er würde es nicht ausschließen, dass gerade diese Zusammenstellung, die er vornimmt, auch subversive Kraft hat. Subversive Kraft im Hinblick auf ein Reviewing dessen, was die Vorgänger gedacht haben oder eben an Erkenntnissen vorgelegt haben. Und das ist ja auch im Zusammenhang dieser Konstellation vielfach herausgestellt worden, dass eine ganze Reihe von Dingen, die für sich betrachtet in der Wissenschaft diskutiert wurden, in einer Art und Weise mit anderen Dingen zusammengestellt hat, die das, was da bereits diskutiert wurde, durchaus anders aussehen hat lassen. Also wir werden noch vielleicht ausführlicher darauf zu sprechen kommen, aber es gibt zwei andere aus der Biologie kommende Vorgängernamen, die im Zusammenhang Luhmanns immer wieder diskutiert wurden. Das war Maturana und Varelia, die einen in der Biologie intensiv, zu ihrer Zeit intensiv, aber auch heute noch intensiv diskutierten Begriff vorgeschlagen haben, nämlich die Autopoiesis, die Luhmann in einer Art und Weise verwendet hat, nämlich im soziologischen oder sozialtheoretischen Kontext verwendet hat, die mit der Maturana selbst nicht mehr mitkonnte. Also da gleichsam, obwohl Luhmann eigentlich durchaus affirmativ an das angeschlossen hat, was Maturana vorgelegt hat, hat Maturana im Nachhinein meint, also so wie der diesen Begriff und das, was damit gemeint ist, verwendet, entspricht das in keiner Art und Weise dem, was wir damit ausdrücken wollten. Es gibt bis heute Diskussionen, ob das, sagen wir mal, legitim war, dass Luhmann den Begriff so verwendet hat, aber es gibt eine ganze Reihe von Forschern, die der Meinung sind, dass eigentlich erst dadurch, dass Luhmann ihn in diesen Kontext gestellt hat, etwas auf den Punkt gebracht wurde, was Maturana und Varelia selbst gar nicht so gesehen haben. Das, was Luhmann damit gemeint hat, dieses autopoetische von Systemen, hat sehr viel mit dem zu tun, was du als zweites genannt hast, nämlich mit dem Interesse am Systemgeschehen von Luhmann. Wenn wir vorher von der Person in dieser Art und Weise gesprochen haben, so ist es, sagen wir mal, bedingt. Es ist ja problematisch, diesbezüglich die Diskrepanz an der Person selbst oder am Begriff der Person selbst festzumachen. Wogegen Luhmann eher was hatte, war diese individuellen Zurechnungen, die in der klassischen Wissenschaftsgeschichte besonders wichtig gewesen sind. Also so den Umstand, dass eben zum Beispiel Wissenschaftsgeschichte im Hinblick auf Einzelleistungen von berühmten Persönlichkeiten geschrieben wird. Also dass wir sozusagen, wenn wir Philosophie lernen, selbstverständlich Namen wie Platon, Aristoteles, eben dann Kant, Hegel, Marx und vieles mehr als ganz besondere Eckpfeiler dieser Geschichte wahrnehmen und diesbezüglich unser ganzes Studium dann an der Personengeschichte ausrichten und orientieren. Dagegen hätte er was gehabt. Er war vielmehr daran interessiert, gleichsam die kommunikativen Strukturen ausfindig zu machen und deren Entwicklung in den Blick zu nehmen, die dieser Herausstellung von einzelnen spezifischen Personenwahrnehmungen zugrunde liegt. Also es war sozusagen der Diskurs oder die Kommunikation, die den Wissenschaftsbegriff in dieser Art und Weise formt. das, was ihn spezifisch interessiert hat. Es war ein System von Zusammenwirkungen in dem Sinne, das er vor Augen gehabt hat, das eben nicht oder nur sehr, sehr ungenügend in den Blick kommt, wenn man es anhand von Einzelnen, von Einzelpersonen oder Einzelleistungen betrachtet. Insofern hat er sehr wohl, wäre er sehr wohl der Meinung gewesen, dass diese, wie du es genannt hast, Performance der Körperlichkeit nicht, oder das Subjektive eine große Rolle spielen kann im wissenschaftlichen Diskurs. Es gibt immer wieder, ich weiß nicht, Einzelleistungen, die aufgrund dessen, dass sie halt durch irgendein besondere, ich weiß nicht, augenfällig ein bestimmtes Talent zu sprechen oder ein bestimmtes Talent sich schriftlich auszudrücken oder vielleicht auch durch sonstige Äußerlichkeiten, Zufälligkeiten, besondere Wirkung entfalten. Also das ist sozusagen nicht ausgeschlossen aus dieser Geschichte, aber diese Dinge sind die Aspekte des wissenschaftlichen Diskurses, die doch zu einem sehr großen Teil dem Zufall unterliegen. Wenn jemand sich mit besonderem Redetalent auszeichnet oder ich weiß nicht, durch eine bestimmte körperliche Performance auszeichnet, die Aufmerksamkeit erregt, dann ist da sehr viel Zufall im Spiel, die im Allgemeinen, das ist zumindest seine Meinung, für den wissenschaftlichen Gesamtprozess, und das ist das, was ihn interessiert, nicht unbedingt so relevant ist. Das heißt, nochmal, er hat das Augenmerk auf das Prozessuale, auf den Prozess in seinem Verlauf gerichtet und nicht auf die einzelnen diskreten Punkte, durch die sich dieser Prozess als solcher erst manifestiert.
Das ist vielleicht auch wieder eine große Differenz, weil für Derrida natürlich der Zufall positiv besetzt ist. Also sozusagen, das ist von Nietzsche her. Nietzsche, jenseits von Gut und Böse, sagt, woher kommt eigentlich, und er verwendet absichtlich das Wort Allergie, der klassischen Metaphysik gegen den Zufall. Ja. Woher immer die Bevorzugung langer, riesiger, geschichtlicher Prozesse und wo bleibt eigentlich die positive Würdigung des Zufälligen, der Zäsur, der distinkten Punkte genau innerhalb dieser Prozesse. Die klassische metaphysische Geste ist immer genau die, eine große, lange Zusammenhänge bis zur Ewigkeit hin zu konstruieren. Und im Anschluss an Nietzsche ist hier genau die umgekehrte Wertschätzung. Es geht genau darum, nicht natürlich um die Personenkult zu betreiben, aber genau an den wissenschaftlichen Prozessen sind interessant diese Zäsuren und die finden immer an einem bestimmten Datum statt. Das heißt, da muss man dann wirklich sagen, jetzt und hier, an diesem Ort, zu dieser Zeit, in dieser Vorlesung oder in diesem Buch, findet das statt und nicht in einem irgendwo metaphysischen Wolkenkuckuck sein. Das heißt, er holt den Prozess der Wissenschaft herunter in die korporale Realität der Sinnlichkeit und negiert damit radikal platonische Weisen, idealistische Großprozesse denken zu wollen. Also vielleicht als Differenz.
Ja. Ist durchaus verständlich, Luhmann würde vielleicht einwenden, dass diese Prozessualität sich nicht nur in diesen Metanarrativen oder in diesen Großprozessen abspielen muss, die kann selbstverständlich in jeder kleinen Entwicklung, die tagtäglich stattfindet, beobachtet werden. Nicht? Und insofern auch sollte nicht übersehen werden, dass auch jede kleine Entwicklung sich an solchen Kristallisationspunkten abarbeiten kann und ihre Entwicklungsrichtung verändern kann, sich formen kann, sich stabilisieren kann und in dieser Art und Weise natürlich dann sehr wohl von zufälligen Einzelereignissen beeinflusst wird. Also das ist sozusagen nicht zu übersehen, auch jetzt, wenn Sie im Hinblick auf das Beispiel, das ich vorher genannt habe, dieses Marx'sche Zitat, die Geschichte betrachten, dürfte klar sein, dass natürlich sehr viel von Marx' Charisma und von seiner spezifischen Stellung im deutschen Diskurs zu seiner Zeit und von den ganzen Begleitumständen, also schon alleine die Diskrepanz Hegel und Marx, mit der gegen die sich oder sozusagen die Figur, gegen die sich Marx mit diesem Zitat richtet, war ja ohne Zweifel Hegel und die hegelische Philosophie und all das, was daran geknüpft wurde. Nicht? Sozusagen diese Diskrepanz, die gerade durch diese spezifische Konstellation hier ein quasi Universitätsphilosoph, der relativ fest verankert im wissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit, auch abgesichert und damit handlungsentlastet diskutieren kann, und auf der anderen Seite eine Existenz, die immer wieder so ein bisschen, naja, auch materielle Sorgen gehabt hat und nicht so recht gewusst hat, von was leben, und die diesbezüglich dann sich sehr in sehr vieler Hinsicht eher im Journalismus als in der wissenschaftlichen Landschaft umgetan hat, nicht? Und von daher ihre Wirkung zu entfalten suchte. Auch dieser Unterschied, der ja eigentlich ein zufälliger war, war natürlich dann für die Wirkungsgeschichte enorm wichtig. Nicht? Also würde Luhmann natürlich nie verleugnen. Und gerade das, was daraus geworden ist, wäre unter Umständen nicht daraus geworden, wenn Marx genauso ein etablierter Universitätsphilosoph gewesen wäre wie Hegel. Nicht? Also da könnte man dann lange drüber diskutieren, aber gerade die Wirkung, die er entfaltet hat, hat er teilweise deswegen entfaltet, weil er eben die Arbeiterschaft, die Nähe der Arbeiterschaft gesucht hat und immer wieder auch sich nicht davor gescheut hat, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch eher platt und verkürzt und abstrakt, Stichwort, also abstrakt, sagen wir mal, plakativ, propagandistisch, Stichwort kommunistisches Manifest, ne? Darzustellen. Mal abgesehen davon gehen wir ein Stück weiter im Hinblick auf diese Beobachterabhängigkeit, die Heinz von Förster herausgestellt hat. Wir haben letztes Mal relativ ausführlich den Begriff der Ordnung besprochen oder immer wieder auch angesprochen, und ich habe ja das Lehrveranstaltung bereits angesprochen, dass Ordnung, denken Sie, erinnern Sie sich wieder an die Klimaanlage, etwas ist, was vom Beobachter hergestellt wird. Ordnung ist, und das ist sozusagen ein Kernsatz sowohl der Luhmannschen wie auch der von Försterschen Konzeption, Ordnung ist beobachterabhängig. Naja, ich weiß nicht, diese Alltagsbeispiele, die kennen Sie alle, wo, weiß nicht, die Mutter zum Kind sagt, beseitig bitte die Unordnung in deinem Spielzimmer, und das Kind sagt, welche Unordnung, das ist in höchstem Maße geordnet, ne? Oder die Wahrnehmung im Hinblick auf die Ordnung eines Schreibtisches von Seiten dessen, der den Schreibtisch täglich benutzen muss, und von Seiten seiner Ehefrau, die mit dieser Ordnung eben nicht zufrieden ist. Also diese Sachen kennen Sie alle. Daran ist es sozusagen alltagssprachlich leicht nachvollziehbar, dass Ordnung etwas Subjektives ist. Aber, und das ist so ein bisschen die Pointe von Heinz von Förster gewesen, er hat auch diejenigen Ordnungsbegriffe, die wir im Allgemeinen, also die Wissenschaftsgeschichte bisher mit höchster Präzisierung und oder Präzision und Definition festzuhalten versucht hat, im Hinblick auf ihre Beobachterabhängigkeit markiert. In der Mathematik gibt es fest definierte Ordnungsbegriffe. Die Kolleginnen und Kollegen aus meinen Lehrveranstaltungen kennen auch das bereits, ich bitte um Entschuldigung, aber das sind so die Grundlagen, um diese Luhmannsche-Konzeption ein bisschen zu verstehen. Deswegen ist es ganz sinnvoll, immer wieder in Erinnerung zu rufen. Mathematische Reihen gelten in der Mathematik, also Zahlenfolgen, wenn Sie so wollen, gelten in der Mathematik dann als geordnet, wenn Sie eine Formel dafür angeben können, die kürzer ist, weniger Bits Information braucht, als das Niederschreiben dieser Reihe selbst. Ich schreibe eine Reihe an und Sie sagen mir dann, wie diese Reihe weitergeht. Ich verzöge mich jetzt. Was kommt hier hin?
30, 34.
Yes. Um welche Reihe ist es? Um welche Reihe handelt es sich?
Ja,
die Fibonacci-Reihe, genau. Die Formel um die Fibonacci-Reihe, also eine sehr berühmte Reihe, die sich daraus ergibt, dass immer die zwei vorhergehenden Kettenglieder zusammengezählt werden und die nächste Zahl angeschrieben wird. Ne? Und diese Reihe ergibt sich aus dieser Formel. Hops. Also, dass dieses x, ich meine, es ist jetzt ein bisschen hartschert, nicht wirklich korrekt mathematisch niedergeschrieben, also können Sie sich das vorstellen, dieses x hier ergibt sich aus x minus 1 plus x minus 2. Dieses x hier ergibt sich aus x minus 1 plus x minus 2. Dieses x und so weiter. Das heißt, wenn ich sehr viele Reihen, wenn ich sehr viele Zahlen dieser Reihe aufschreibe, dann ist leicht auszumachen, dass diese Formel hier kürzer ist an Informationsbit oder leichter niederzuschreiben als die Reihe selbst. Und genau wenn das der Fall ist, dann heißt in der Mathematik eine Reihe geordnet. Ja? Naja, und Sie können jetzt, also ich denke, viele von Ihnen werden mit mir übereinstimmen, dass in der Annahme, dass das eine so simple Definition, eine so simple Ordnungsdefinition ist, dass sie mehr oder weniger, naja, kaum als Beobachter abhängig festgestellt werden könnte. Oder? Diejenigen, die das kennen, ausgemacht. Gut, und dann Mathematiker sind im, also Sie wissen, es gibt natürlich auch ungeordnet, ich weiß nicht, die Kommazahlen von Pi zum Beispiel lassen sich diesbezüglich nicht einfach mit einer Formel darstellen oder zumindest bisher nicht vollständig. Vor kurzem, ich weiß nicht, vor einer Woche oder so, ist die 200 Millionste Stelle von Pi ausgerechnet worden oder irgend so in dieser Größenordnung, ja, Sie können mich folgen. Bitte, wenn irgendwas den Titel reine Philosophie tragen darf, dann meiner Meinung nach die Frage, wie die 200 Millionste Stelle von Pi lautet. Aber bitte, da ist sozusagen der Anwendbarkeitsbezug unter Umständen wirklich sehr vermittelt sichtbar. Der gute von Förster hat jetzt den Mathematikern, also nochmal, Mathematiker sind auf der Suche nach solchen Formeln, die Ordnungen feststellen in Reihen. Es gibt Reihen, die nicht, zumindest bisher, als nicht geordnet gelten. Die sind in der Regel recht komplex und sowas wie die Zahl Pi relativ berühmt. Aber es gibt eben auch sehr simple Reihen. Das ist ein Beispiel davon, wäre diese Reihe. Ist diese Reihe geordnet in diesem Sinn oder ist sie nicht geordnet? Also ich nehme an, es sind jetzt keine professionellen Mathematiker, Mathematikerinnen unter Ihnen, also insofern werden Sie vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, das zu überprüfen, aber wenn Sie sich ein Hobby machen wollen, Sie können das überprüfen. Sie werden, so glaube ich zumindest von Förster, der das überprüft hat, aber also ich bin jetzt auch kein Mathematiker, der das wirklich überprüfen könnte, aber so sagt man, die Mathematiker finden diesbezüglich keine Formel, die diese Reihe in irgendeiner Art und Weise zusammenfassen könnte, außer das Niederschreiben dieser Reihe selbst, was aber dann nicht gilt. Ja? Wie kommt die Reihe zustande? Also nochmal die Frage, ist sie geordnet oder ist sie nicht geordnet, beziehungsweise hängt die Ordnung vom Beobachter ab oder nicht? Wie kommt diese Reihe zustande? Sie besteht ganz einfach darin, dass diese Zahlen, die hier niedergeschrieben sind, mit ihren englischen Worten benannt werden. 8, 5, 4, 9, 1, 7. Und die Anfangsbuchstaben dieser Zahlworte alphabetisch geordnet sind. 8, 5, 4, Sie können es ausprobieren. Eine Zahlenfolge, die im höchsten Sinn geordnet ist. Was gibt es für simplere Ordnung als eine lexikografische Ordnung von Anfangsbuchstaben? Also eine ganz simple Ordnung, im höchsten Maß geordnet, aber aus der Perspektive der Mathematiker natürlich keine Ordnung, die für sie in ihrem wissenschaftlichen Paradigma, in ihrem Denksystem in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Dies als Beispiel dafür, dass auch hip- und stichfeste Ordnungen beobachterabhängig sind. Oder hip- und stichfest scheinende Ordnungen beobachterabhängig sind. Unsere Welt ist zu einem sehr großen Ausmaß vom Beobachter zu dem gemacht, als was sie erscheint. Wenn nicht. Also ein klassisches Kantsches Problem, was ist Welt und was ist Beobachter? Was ist Wesen, was ist Erscheinung? Das kennen Sie alle aus der Philosophiegeschichte. Der Konstruktivismus von Förster und von Luhmann baut grundsätzlich auf dieser Sicht der Dinge auf. Die Welt ist Beobachter gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern sind natürlich auch Systeme vom Beobachter zu dem gemacht, als was sie erscheinen. Deswegen, und das ist vielleicht ein Aspekt, den du immer wieder herausgestellt hast, deswegen hat Luhmann keine wie auch immer gearteten Ängste vor dem Systembegriff und auch nicht vor dem Umweltbegriff, weil es natürlich immer etwas ist, das von ihm oder beziehungsweise denen, die diesen Begriff gebrauchen, konstruiert wurde. Und das kann, und das liegt in der Natur der Sache, natürlich, sagen wir mal, unzureichend definiert worden sein. Nicht? Also ich kann sozusagen, was halt im Hinblick auf die auf das Zusammenwirken des Personentransportes der Wiener Verkehrsbetriebe von einem System sprechen. Das wäre in gewisser Hinsicht durchaus ein System, das allerdings nicht dem System entspricht, das Luhmann im Hinblick auf soziale Systeme als interessant findet. Und ich kann im Hinblick auf die Klimaanlage von einem System sprechen. Auch das ist in gewisser Hinsicht ein System, aber eines, das sich im Vergleich zu dem, was ein soziales System ist, an Verhalten an den Tag legt, vergleichsweise trivial ausmacht. Das heißt, der Systembegriff ist ein analytischer Begriff, der in bestimmten Kontexten, das ist das Wichtige dabei, von Wissenschaftlern verwendet wird, um irgendwelche Zusammenwirkungen zu bezeichnen, die halt gerade aktuell in diesem Kontext in irgendeiner Art und Weise als relevant wahrgenommen werden. Und es ist nicht auszumachen, dass in irgendeinem anderen Kontext sich dieser Systembegriff als völlig unsinnig erweist, ja, und völlig unbrauchbar erweist. Also insofern ist der Systembegriff natürlich nichts Metaphysisches, Transzendales, das in irgendeiner Art und Weise für alle mal feststeht, sondern etwas, was im Hinblick auf seine Operabilität oder auch seine Viabilität kontextabhängig konstruiert wird. Und zwar von den Beobachtern oder den Usern, die ihn verwenden oder die mit ihm umgehen.
Habe ich eine Frage kurz?
Selbstverständlich.
Weil du hast jetzt die Worte verwendet, vom Beobachter hergestellt. Welt beobachtet, vom Beobachter gemacht, war das Wort. Also Begriffe werden vom Beobachter konstruiert. Ja. Ja, also hergestellt, gemacht, konstruiert. Alle drei Begriffe würde der Reda ablehnen, obwohl er die Sache wieder recht gibt. Ja. Und zwar, weil er eben sagen würde, wie verhält es sich mit dem Beobachter selbst? Von woher wird er konstruiert? Weil die ganzen Verben, die du verwendet hast, die sind ja aktive Verben gewesen. Und ich habe ja ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass Derrida sagen würde, zunächst und zumeist mit Heidegger Sein und Zeit ist der Beobachter selbst Zitat. Das heißt, Zitat der Systeme, in denen er sich befindet. Und das heißt, der Charakter, es ist nicht so, dass er die Welt herstellt, es ist nicht so, dass er die Begriffe macht, dass er sie konstruiert, sondern in der ersten Position ist er selbst ein von den Systemen produzierter, gemachter, konstruierter, oder wie er eben sagt, er ist Zitat dieser Geschichte, die sich in ihm sedimentiert. Und das heißt, wenn wir genau sprechen, müssten wir diese ganzen Verben in der Passivform verwenden, was ja Husserl passive Synthesis genannt hat. Warum Husserl im Unterschied zu Kant nicht mehr von der aktiven Synthesis der Spontaneität spricht, sondern in der späteren Philosophie bei Husserl eine Wende in die Passivität macht, indem er dann sagt, das sind zwar Synthesen, in diesem Sinne Konstrukte, aber wir als lebendige Menschen und andere kennen wir nicht, befinden uns immer schon als Subjektum in der Unterwerfungsstelle zu diesen Systemen. Das heißt, wir sind von diesen Systemen produziert und können dann im Nachhinein auf sie kritisch, zum Teil distanzierend eingehen. Aber der erste Schritt ist das, dass das Subjekt ein Beobachtetes ist und nicht selbst in der aktiv spontanen Position des Beobachters. Also ich weiß nicht, wie Luhmann...
Ein sehr wichtiger Punkt, der eigentlich unmittelbar an nächster Stelle gestanden wäre. Sie kennen diesbezüglich die berühmte Doppeldeutigkeit des Paradewerks der Philosophie, die Kritik der reinen Vernunft, die ja immer eine Kritik an dem, an der Vernunft ist und eine Kritik, die durch die Vernunft durchgeführt wird. Also da ist sozusagen diese doppelte Position, die der Arnold gerade angesprochen hat, des Beobachters unmittelbar ausgedrückt. Und das ist für Luhmann natürlich auch sozusagen die kantische Philosophie, diejenige, an der historisch betrachtet der Beobachterbegriff in besonderer Art und Weise thematisch wird, ohne dass Kant selbst diesen Begriff verwendet, aber sozusagen in der Geschichte der Philosophie eine besondere Rolle spielt, sozusagen philosophiehistorisch speziell markiert, das Aufklärungszeitalter, das eben sozusagen darauf aufmerksam wird, dass das, was beobachtet wird, grundsätzlich von den Erkenntnismöglichkeiten, von den Beobachtungsmöglichkeiten in fundamentaler Art und Weise reformiert wird, wenn man das so nennen will, überhaupt, weil Sie wissen, bei Kant, die berühmte Problematik besteht ja darin, dass im Prinzip kein Zugang zu dem ist, was da beobachtet wird, ohne dass der Beobachter eine Rolle dabei spielt. Und das ist bei Luhmann natürlich, der diesbezüglich philosophisch sehr bewandert und sehr belesen ist, natürlich grundlegend auch thematisch. Der Beobachter, und um das jetzt ganz kurz vorweg sozusagen deine Frage zu beantworten, zu versuchen, kommt dadurch ins Spiel, dass er in dieser Autologik, die er eben feststellen kann, wenn er sozusagen markiert, dass alles beobachterabhängig ist, darauf schließen muss, dass er selbst einem Prozess entstammt, der in dieser Art und Weise, wie das, was er beobachtet, sozusagen abgelaufen sein könnte, aber, und da ist sozusagen diese berühmte Problematik im Spiel, sein könnte deswegen, weil die Sache letztendlich natürlich nicht transzendiert werden kann, weil sozusagen ohne Beobachter die Sache nicht beobachtet werden kann. Naja, das war ein bisschen diffuse Geschichte, gebe ich zu, ist von der Formulierung nicht ganz einfach. Das entsprechende Stichwort, das da eine Rolle spielt, ist Selbstreferenzialität. Das sozusagen zentral bei Luhmann für diesen Umstand steht. Für den Umstand nämlich, dass der Beobachter meint, etwas positivistisch, objektivistisch beobachten zu können, zunächst einmal, also er abstrahiert gleichsam zunächst einmal von seiner Beobachterperspektive, um im zweiten Schritt, ganz einfach deswegen, weil er bereits gewahr geworden ist, dass der Beobachter immer mit drinnen ist in dieser Rechnung, um im zweiten Schritt das, was er zu beobachten meint, auf sich selbst zurückzuwenden und seine eigene Existenz damit zu erklären zu versuchen. Das heißt, man stellt irgendwelche Zusammenhänge in der Welt da draußen fest, hält sie zunächst einmal versuchsweise, tentativ, interimistisch als objektiv fest. Man tut so, wie wenn das zentrale Zusammenhänge wären, an denen man weiter forschen kann, um so dann das Ganze ebenso versuchsweise auf seine eigene Existenz rückzubeziehen, also sozusagen einen sogenannten Re-Entry zu vollziehen, sich selbst in das hineinzustellen, was man da beobachtet, und zu schauen, ob diese Theorie dann noch schlüssig ist. Ich werde gleich ein bisschen auf die Details eingehen, auch wieder im Verweis auf Heinz von Förster. Zunächst einmal lassen Sie mich noch festhalten, dass aus der Sicht von Försters und aus der Sicht Luhmanns keine andere Möglichkeit besteht, als die Sache in dieser Art und Weise hypothetisch anzugehen. Uns bleibt eben, so wie das bei Kant bereits grundsätzlich festgestellt wurde, uns bleibt ein beobachterunabhängiger Zugang zur Realität verschlossen. Wir nehmen die Realität eben immer nur mit Hilfe unserer Sinne, mit Hilfe unserer Verstandeskategorien, deren Ergebnisse dann eben in der Vernunft nachgeordnet werden oder hochgeordnet werden, wie man sich das nennen will, wahr. Und niemals anders. Wir können nicht ohne das. Ne? Das ist die Klarheit. Insofern ist sozusagen dieser hypothetische Erkenntnischarakter gleichsam ein Notwendigum. Eine Notwendigkeit. Wir können nicht anders, als zunächst einmal zu hypothetisieren, dass das, was wir beobachten, gewissen Regelmäßigkeiten gehört, und können dann nur schauen, ob diese Regelmäßigkeiten auch Bestand haben, wenn wir sie sozusagen auf uns selbst beziehen und auf unseren Beobachterstatus beziehen. Und dass da eine Wechselwirkung vorhanden ist, die sich über mehrere Ebenen hinweg erstrecken kann und bezieht und grundsätzlich unabschließbar ist, dürfte natürlich damit auch klar sein. Ja, vielleicht wird es deutlicher, wenn ich kurz auf diese verschiedenen Systemkomponenten zu sprechen komme, die jetzt auch nicht unbedingt in der Art und Weise von Luhmann stammen, sondern eben auch aus der bereits vorliegenden klassischen Systemtheorie stammen. Man sollte dazu sagen, dass auch diese Systemtheorie, wie sie eben, was jetzt Anfang der 60er Jahre, als Luhmann da in diese Sache eingestiegen ist, bereits vorgelegen hat, zu einem nicht kleinen Teil aus Österreich stammt. Also eine ganze Reihe von Österreichern waren diesbezüglich beteiligt an der Entwicklung dieser systemtheoretischen Auffassung. Ein sehr berühmter Name diesbezüglich, Ludwig von Bertalanffy, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, der ursprünglich aus Kärnten stammt und der allerdings auch ins Ausland gegangen ist, um dort überhaupt wahrgenommen oder forschen zu können. Und viele mehr. Ja. Ein System, oder ich weiß nicht, sollte man da kurz einen Rapture machen? Und, oder?
Soll ich noch kurz zwei Punkte hätte, ja, kann die aber auch später gut machen. Also zwei ganz kurze Sachen. Es ist interessant, dass du in Bezug auf Luhmann von Beobachtungsmöglichkeit sprichst. Das wäre sehr spannend, jetzt das transzendentale Ideal bei Kant hier zu lesen, in der Kritik der reinen Vernunft, oder eben den Begriff der Energeia bei Aristoteles herzunehmen. Denn das, was klassisch als Ontologie bezeichnet wird, war natürlich in der abendländischen Metaphysik immer das Argument, dass wir von Möglichkeiten nur sprechen können von der Wirklichkeit her. Das heißt, das große Argument bei Aristoteles war ja das, dass wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt, wissen wir nur, weil wir schon wirklich sind. Und genau dieses Argument nimmt noch Kant im transzendentalen Ideal in der Kritik der reinen Vernunft auf. Da zum Beispiel der ursprünglich Mathematiker und von mir einer der meistgeschätzten deutschen Philosophen, Sie wissen, dass die bei mir in den Vorlesungen sitzen, nämlich Dieter Mersch, der zuerst Mathematiker war und dann Philosophieprofessor jetzt in Potsdam, also Berlin, hat, der selbst die Mathematik kritisiert, dahergehend, und zwar interessant, von Leuten wie Schelling und Adorno her, das wäre eine eigene Geschichte, dass die Mathematik immer mit dem Begriff der Möglichkeit beginnt. Die Mathematik beginnt, hat als den ersten Begriff das Universum der Möglichkeiten. Und die Kritik dieses Philosophie-Mathematikers liegt darin, dass sie damit ja vor Aristoteles sich noch befindet, in der geschweige denn die Argumentation von Kant in der transzendentalen Ideal, eben in der Kritik der reinen Vernunft. Möglichkeiten, und das ist eine ganz wichtige Metapher für Heidegger, dem Ontologen des 20. Jahrhunderts, der darauf insistiert hat und dann auch einer der zentralen Schlüsselbegriffe bei Derrida ist. Wir müssen daher sachgemäß immer aus der Perspektive eines Lebenden, nämlich andere haben wir nicht, sagen, es gibt Möglichkeiten. Das heißt, die Vorrangigkeit der Frage ist, woher kommt überhaupt dieses Es gibt sowas wie Möglichkeit und Bezug auf Wirklichkeit. Denn nochmal, der ganze abendländische Begriff der Energie von Aristoteles, ein Neologismus, Energeia,
ist die philosophisch denkende Antwort auf dieses Problem. Das heißt, Aristoteles versucht genau die Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit selbst erst in ihrer Differenz zu deduzieren und nicht einfach vorauszusetzen oder zu beginnen mit dem Begriff des Inbegriff des Möglichen. Sondern der Inbegriff des Möglichen können wir uns erst bilden, wenn wir schon wirklich da sind. Das heißt, er muss von der Wirklichkeit her gedacht werden. Und da ist eine große Differenz. Derrida würde nicht sagen, dass wir von einer Beobachtungsmöglichkeit wörtlich ausgehen dürfen, sondern wir müssen von der Beobachtungswirklichkeit aufgehen, als den Ort, in dem sich erst so etwas wie eine Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit aufschließt. Das heißt, die Schwierigkeit ist hier, woher kommen überhaupt Möglichkeiten? Wie gibt es Möglichkeiten? Das ist eben auch, was Dieter Mersching, was sich zeigt oder Aura und Ereignis, versucht aufzuschlüsseln und was den großen Unterschied ist zwischen Mathematik und Kunst zum Beispiel, weil er von Adorno dann ganz stark auf die Kunstdiskurse hinkommt, weil wir da immer von der konkreten situativen Wirklichkeit des Kontexts, der natürlich ein immer schon interpretierter ist und nicht eine naive Realität, aber wir müssen von dem, was es hier heißt, dass wir uns schon darin befinden und daraus dann erst so eine Insel von Möglichkeiten erschließen. Und das Zweite, das hat auch damit mit dieser Thematik zu tun. Du hast gesagt, ein Zentralbegriff ist Selbstreferenzialität und du hast mich das letzte Mal gefragt, ob es eine Luhmann-Stelle bei Derrida gibt. Indirekt gibt es sie, ohne den Namen zu nennen, nämlich in Politik de l'Amitié, also Politik der Freundschaft, Nickes Buch, dekonstruiert er permanent den Begriff der Autopoiesis und möchte zeigen, dass der Begriff ergänzt werden müsste zu alter Autopoiesis. Weil eben genau er sagen würde, das ist dieses narzisstisch-aufklärerische Bild von der Terminologie her, das permanent in einer Art Konstruktivismus von einem im Hinterkopf wieder hereinkommenden Subjektivität die Welt zu konstruieren scheint. Und wenn dann die Subjektivität auch sozusagen ein großes System wird und nicht mehr eine Person ist. Das Entscheidende ist, wenn wir von der Wirklichkeit her denken oder vom Zitatcharakter, den ich vorher gesagt habe, sind wir, bevor wir selbst sind und damit eine selbstreferenzielle Beziehung haben, die von den anderen schon angesprochen. Das heißt, der ganze Aufgang der Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit geht von dem ab alio esse, wie die mittelalterliche Philosophie gesagt hat. De facto sind wir von anderen zur Welt gebracht und erst durch dieses von anderen zur Welt gebracht werden, stiftet sich so etwas wie Selbstreferenzialität des Subjekts. Die Selbstreferenzialität des neuzeitlichen Subjekts gründet aber in diesem fundamentalen Anspruch der Alter-Autopoiesis, wie er sagt. Das heißt, die ganze Bewegung geht nicht von mir und vom Subjekt selbst aus, als einer Art Descartes'schen Insel, autonomen Insel im Gesamten der Welt, sondern die Eröffnung, dass ich überhaupt in einem Bezug zu mir selber bin, ist schon die Folge einer Genealogie, in der ich von dem System selbst, es zitierend, in einen selbstreferenziellen Bezug zu ihm gebracht werde. Und in diesem Sinne fundiert die Selbstreferenzialität der Autopoiesis in dem, was Derrida sagen wird, der alter Autoaffektion. Das ist auch ein Terminus, den er nicht nur gegen die Autopoiesis, sondern auch in Hinrichtung auf die Phänomenologie kritisch gegen Husserl gewährt im Sinne der Selbstaffektion. So wie die Phänomenologie von Selbstaffektion spricht oder hier von Selbstreferenzialität, ist in der Levinaschen Figur des Denkens, dass Ich und sein Sich-Gegeben-Sein primär aus dem Anspruch des Anderen und damit auch der Alter-Referenzialität. Und dieses Hereinholen des Anderen als dem fundamentalen Grund, auf dem sich erst Selbstreferenzialität stiftet, ist eine ganz wichtige Figur bei Derrida, die er eben übernimmt, vor allem von dem stark jüdisch geprägten Denker Immanuel Levinas insofern er hier auch sagt, das ist urjüdisch, die selbst vom anderen her und vom Anspruch des anderen her zu denken und nicht von der Selbstreformation. Also das.
Ja, okay. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, inwiefern Sie das so ohne weiteres unmittelbar auf das beziehen lässt, was Luhmann da und vor allem seinen, also Maturana und Barillard mit dem Begriff der Autopoiesis vorgelegt haben, weil es ja da tatsächlich um Systeme geht und nicht jetzt um Systeme, die per se schon als sowas betrachtet werden wie eben Subjekte. Nochmal, der Systembegriff ist viel weiter als das, was dann bei Luhmann gelegentlich als psychisches System mit dem verglichen werden könnte, was wir als klassisch als Subjekt oder sonstiges betrachten. Und es gibt natürlich eine Unzahl von Systemen, die als solche markiert werden können, wenn es wissenschaftlich sinnvoll ist, die überhaupt nichts mit Selbstreferenzialität am Hut haben. Also das System der Verkehrsbetriebe, das ich vorher kurz angesprochen habe, oder ich weiß nicht, das System der Wetterbedingungen oder das System des Flugverkehrs und vieles mehr, sind weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise selbstreferenziell zu werden. Einige ausgenommene, hochkomplexe Systeme können unter Umständen sowas an den Tag legen, das dann, und dafür gilt natürlich dasselbe wie für alles andere, was im Konstruktivismus markiert wird, das dann aus einer bestimmten Perspektive unter Umständen halbwegs sinnvoll als selbstreferenziell beschrieben werden kann. Ja? Wobei eben auch bei diesem Begriff die, wenn Sie so wollen, pragmatische Grundhaltung mitgedacht wird, dass die Dinge so flexibel angelegt werden, dass wenn sich dieser Begriff eben nicht mehr bewährt oder sich andere Aspekte in den Vordergrund schieben, dieser Begriff auch jederzeit wieder fallen gelassen werden. Also, kurz mal, um gleichsam die Rechtfertigung zu markieren, und ich betone da die Rechtfertigung dafür zu markieren, dass man überhaupt von Systemen spricht, in Differenz zu ihrer Umwelt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bezieht sich auf Systemforschungen, die eigentlich vor der Zeit Luhmanns bereits vorgelegen haben und in dieser Hinsicht vielleicht als die klassische Systemtheorie betrachtet werden können oder beschrieben werden können, während Luhmann diesbezüglich klar einen Unterschied setzt, einen Unterschied, der einen Unterschied macht und sich eher auf eine, wenn Sie so wollen, Nächstordnungssystemtheorie bezieht. Aber nichtsdestotrotz, es ist, um sich sozusagen seinen Begriff des Systems ein bisschen zu vergegenwärtigen, ganz sinnvoll gelegentlich auch auf diese frühere Systemtheorie, die ja in vieler Hinsicht, mathematisch und im Vergleich dann eher simpel ansetzt, die sich auf diese Art der Systemtheorie bezieht. Also wie gesagt, in der historischen, obwohl das eine relativ junge Wissenschaft ist, gibt es doch mittlerweile einige Veränderungen, und man sollte sozusagen nicht von vornherein das eine mit dem anderen auf einen Haufen werfen. Grundsätzlich geht es darum, zunächst einmal um mathematisch festgestellte Regelmäßigkeiten, die als Eigenlogik oder als Eigenverhalten, Eigenbehavior in dem seltsamen deutsch-englischen Begriff beschrieben werden können. Eigenverhalten finden Sie schon bei so simplen Dingen wie dem Umstand, dass ein bewegtes Fahrrad bis zu einem gewissen Grad stabil ist. Ja? Also Sie wissen, wenn Sie im Stand versuchen, auf einem Fahrrad die Füße hochzugeben und nur auf den Rädern zu balancieren, dann müssen Sie schon einiges an Gegensteuerung, Kybernetes, anwenden, um nicht umzufallen. Ne? Ein bewegtes Fahrrad, also mit dem Sie fahren, und je schneller Sie fahren, umso mehr, ist relativ stabil. Ne? Also fällt sozusagen nicht um, wenn Sie die Füße hochgeben. Das dürfte klar sein. Dieses Fahrrad als System, als Ganzes, zeigt ein Eigenverhalten, eine Eigenlogik, die darauf hinausläuft, dass das Ganze so etwas wie einen Steady State, ein stabiles Verhalten zeigt. Und um dieses stabile Verhalten geht es, und dieses stabile Verhalten bei Zusammenwirkungen ist es, die dazu veranlassen, von einem System zu sprechen. Das ist der Punkt. Und es gibt eine Unzahl von solchen relativ stabilen Systemen, die natürlich, und das ist das Entscheidende dabei, immer nur temporär und relativ zu den sonstigen Bedingungen, sprich zu ihrer Umwelt, als stabil betrachtet werden können. Das per se stabile System gibt es natürlich nicht. Das sollte klar sein, also gleich vorweg diesbezüglich. ich weiß nicht, diese klassischen Systembegriffe, wie sie in dieser, ich meine, der Systembegriff selbst ist viel älter, aber wie sie in dieser Theorieanlage prozessiert werden, stammt zum Beispiel eben aus der Populationsentwicklung. Sie kennen diese berühmte Geschichte, dass wenn Sie einen Stand einer Populationsgröße mit einer gewissen Wachstumsrate multiplizieren, dass da gleichsam eine Entwicklung stattfindet, die in eine bestimmte Richtung deutet. Also Sie kennen diese berühmte Malthusische These, Thomas Robert Malthus, Populationstheoretiker, der zum Beispiel der Meinung gewesen ist, dass sich die Bevölkerung oder dass die Bevölkerung allgemein dazu neigt, sich exponentiell zu vermehren, also das heißt sehr schnell zu vermehren. Wenn Sie das auf einer Kurve aufzeichnen, dann haben Sie eine Kurve, die so nach oben weist, also dieses Feedback vorhanden, dass die Kurve nach oben treibt, weil je mehr Populationsmitglieder Sie bereits haben, auch die Vermehrungsrate dadurch natürlich multipliziert wird und das Ganze in dieser Art und Weise nach oben deutet. Nicht? Während, also ich weiß nicht, wenn Sie klassisch x Quadrat, haben Sie so eine exponentielle Kurve. Während, wenn Sie diesbezüglich, und das hat halt der Malthus sehr folgenreich vorhergesagt, wenn Sie diesbezüglich die Vermehrung der Nahrungsmittel der menschlichen Bevölkerung betrachten, die vermehren sich offensichtlich nicht exponentiell, oder zumindest glaubte man das damals, sondern eher in arithmetischem Maß, das heißt linear in dieser Art und Weise. Man nahm damals an, dass sich Nahrungsmittelproduktion eher durch Addition, denn durch Multiplikation darstellen lässt. Und das berühmte, die berühmte Geschichte war die, dass eben, wie Sie hier an diesem Punkt sehen, unter Umständen die Bevölkerungsentwicklung sehr schnell die Nahrungsmittelentwicklung oder Produktion hinter sich lassen könnte und die Menschen nicht mehr zu essen haben. Woraus der europäische Mensch, das kennen Sie diese Geschichte, doch eine gewisse Rechtfertigung gefunden hat, in die Welt hinauszugehen und die neue Welt zu erschließen, sich dort neue Nahrungsquellen zu erschließen und vieles mehr. Ne? Insbesondere Malthus war ein Brite, das wissen Sie, insbesondere Nationen, die in Inselstaaten mit begrenzter Landmasse und damit mit begrenzter Landwirtschaftsfläche konfrontiert sind, sind von diesem Problem betroffen und müssen deswegen natürlich migrieren. Sprich, ihre Landflächen zu vergrößern suchen. Na gut, hat auch nicht viel mit Systemen zu tun, aber Sie können sich bereits vorstellen, dass eine solche Bevölkerungsentwicklung, die auf eine begrenzte Nahrungsmittelressource stößt oder mit einer begrenzten Nahrungsmittelressource konfrontiert ist, irgendwann einmal ein Limit ihrer Entwicklung erreichen wird. Das heißt, abstrakt betrachtet, nur mit Bevölkerungszuwachs betrachtet, würde die Sache nach oben gehen, aber weil irgendwann mal die Nahrungsmittel nicht reichen, deswegen wird diese Kurve voraussagbar einen gewissen Grenzwert erreichen, auf dem es nicht weitergeht. Ja? Das heißt, diese Kurve hier und diese Kurve bilden ein System von Zusammenwirkungen, die dafür sorgen, dass sich diese Entwicklung hier nicht ohne Ende aufschaukeln wird, sondern so etwas wie einen Steady State erreichen wird, einen stabilen Zustand erreichen wird, an dem sich eben die Menge der Nahrungsmittel und die Menge der Bevölkerung, der Leute, die damit ernährt werden können, die Waage halten. Und wenn nichts anderes passiert, ceteris paribus, ganz wichtiger Begriff diesbezüglich, sowas wie eben ein stabiles Verhalten zeigen. Ceteris paribus, das ist in den Wirtschaftswissenschaften ein zentraler Begriff dafür, dass nichts anderes in Erwägung gezogen wird. Keine anderen Faktoren eine Rolle spielen. Ja? Wobei natürlich klar ist, dass in der Realität immer andere Faktoren eine Rolle spielen, aber in diesen abstrakten Modellen geht man eben davon aus, dass temporär hier und jetzt nichts anderes betrachtet wird. Ja? Das heißt, diese Kurve könnte dann, wenn man das auch diesbezüglich aufzeichnet, so aussehen, dass zunächst bergauf geht, dann irgendwo, also wenn Sie hier wieder ein Koordinatensystem haben, zunächst bergauf geht mit der Bevölkerungsentwicklung, irgendwann mal der Punkt erreicht wird, wo die Knappheit an Nahrungsmitteln dafür sorgt, dass sich der Bevölkerungszuwachs verlangsamt, da geht es nicht mehr so steil hinauf, verlangsamt sie, verlangt, langsam sich immer weiter und erreicht einen Punkt, an dem sozusagen die sogenannte Carrying Capacity, die Umweltkapazität dieses Systems erreicht ist und die Sache relativ stabil einen bestimmten Stand einnimmt. Und dieser Stand, und das ist sozusagen so und auf, gleicht dem stabilen Verhalten eines Fahrrades zum Beispiel, das bewegt wird. Das nennt man das Eigenverhalten oder das Eigenbehavior eines Systems. Das System, das ist ein ganz simples System von Zusammenwirkungen, hier Nahrungsmittel, Nachschub und Bevölkerungswachstum, erreicht einen Steady State, ein stabiles Verhalten. Und dieses stabile Verhalten zeichnet sich in einer Umwelt, in der alles andere relativ dynamisch fluktuiert, aus, indem es eben in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmbar wird. Das heißt, Sie haben sozusagen, der englische Fachausdruck dafür, der ein sehr interessanter ist, ist Salience, Herausragendheit, also sozusagen etwas, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es eben anders ist oder sich anders verhält als alles drumherum. Und diese Salience, diese Herausragendheit, die im Vergleich zu den wilden, fluktuierenden Dynamiken, die Sie sonst feststellen mögen, dieses Ding hier für relativ stabil scheinen lässt, rechtfertigt es eben die Systemwissenschaft, von einem System zu sprechen, einem System, das im Vergleich zu seiner Umwelt als solches markiert werden kann, weil es eben ein anderes Verhalten zeigt. Es dürfte auch klar sein, dass diesbezüglich der Systembegriff immer davon abhängt, wie die Umwelt geschaffen ist, weil, wenn in der Umwelt viele stabilere Entwicklungen vorhanden sind und das, was Sie gerade betrachten, eigentlich das fluktuierende ist, dann würden Sie vielleicht das, was Sie da eben als fluktuierend beobachten, nicht unbedingt als System bezeichnen. Oder zumindest in klassischer Hinsicht nicht als System bezeichnen. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Eigenverhalten, das in gewisser Hinsicht analytisch, ich betone analytisch, temporär in bestimmten wissenschaftlichen Kontexten als Rechtfertigung betrachtet wird, etwas als System zu bezeichnen. Weil es sich in dieser Hinsicht analytisch gegenüber allem anderen, was sonst noch im Umfeld ist, temporär auszeichnet. Temporär, also sozusagen, man kann die Begrifflichkeiten gar nicht oft genug betonen, weil natürlich mit dieser sozusagen Begrifflichkeit dann sehr oft so etwas wie eine Verabsolutierung mitgedacht ist und das auch dann auch sehr oft in der Rezeption der Fall ist, nicht, dass man sozusagen sagt, na, das ist immer ein System und das ist als solches ein per se stabiles System. Also der Wissenschaftsbetrieb wird von Luhmann als System betrachtet, aber nur in der Hinsicht, als er eben seit, sagen wir mal, ungefähr was seit 1100 bis heute, naja, durch gewisse aufmerksamkeitserregende Merkmale als solches ein Verhalten, ein regelmäßiges, periodisch wiederkehrendes oder periodisch beobachtbares Verhalten an den Tag legt. Was aber eben überhaupt nicht heißt, dass morgen in dieser Hinsicht auch noch von einem System gesprochen werden kann, weil unter Umständen morgen ganz andere Bedingungen vorliegen, die dieses System als solches oder die es notwendig machen würden, von einem ganz anderen System. System ist ein analytischer Begriff und nichts, was in irgendeiner ontologischen Art und Weise in der Wirklichkeit vorliegen würde. Naja, man kann es nicht oft genug sagen. Okay, was denn, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeitsökonomie diesbezüglich mal durchdenken, dann dürfte es klar sein, dass Sie auch das, was ich hier oder der Arno oder hier dessen Hintergrund darstellen aktuell, als Regelmäßigkeiten, als Regularitäten vor einem diesbezüglich anders gearteten Hintergrund wahrnehmen. Ja? Das heißt, meine Körperzellen, all das, was mich auszeichnet, auch sagen wir mal, die vielleicht intellektuelle Ausstrahlung oder auch nicht, die ich aktuell gerade habe, wird von Ihnen eben unterschieden von all dem, was als Nicht-Füllsack hier im Raum auch eine gewisse Rolle spielen kann. Das heißt, sie rechnen auch mir eine gewisse örtliche, zeitliche Regelmäßigkeit, eine Periodizität des Wiedererscheinens zu. Wenn ich hier rüber gehe, dann hat sich das, was Sie mir zurechnen, eben hier rüber verlagert. Auch das ist sozusagen von Ihnen aus betrachtet ein Eigenverhalten dessen, was mich insgesamt als System ausmacht. Das sind viele, viele solche Zusammenwirkungen. Also wo mein Metabolismus, mein Blutkreislauf, all das, was eben mich als solches zu einem System macht, von Ihnen gleichsam in eine Person namens Füllsack hineinkonstruiert wird. Aber Sie können sich ohne weiteres vorstellen, dass sich für einen Arzt eine unter Umständen andere Zurechnung im Hinblick auf das, was für ihn an mir relevant scheint, eher bezahlt macht. Also wenn der jetzt zum Beispiel meinen Metabolismus untersucht, dann könnte er sagen, aha, schau mal, wir schauen jetzt nur den Stoffwechsel vom Füllsack an, alles andere ist uns völlig egal und wir beobachten diesbezüglich. Und es könnte unter Umständen sein, dass, Sie kennen diese Geschichten, dass mittlerweile auch Teile des Blutkreislaufes zum Beispiel in Maschinen ausgelagert werden können. Nicht? Also dann würde sozusagen ein Teil meines, jetzt nicht Stoffwechsels, sondern Blutkreislauf, aber vielleicht lässt sich auch der Stoffwechsel auslagern temporär, ich weiß nicht, dann würde ein Teil dessen, was klassisch mir als Identität zugeschrieben würde, temporär ganz woanders hin ausgelagert werden. Das kann vielleicht zwei Räume weiter der Fall sein. Auch dort würde für den Arzt gleichsam etwas Systemisches stattfinden. Nur wäre es nicht mit dem ident, was wir klassischerweise an Personen binden. Das heißt, auch da wieder die Beobachterabhängigkeit dessen, was als jeweils relevanter Zusammenhang wahrgenommen wird. Insofern sind Systeme sehr relative Dinge und insofern, und das ist jetzt der Punkt, auf den wir am Anfang der Lehrveranstaltung zu sprechen gekommen sind, ist es für Luhmann in der modernen Gesellschaft, für Luhmann, ich betone nicht so sehr für von Förster, sondern für Luhmann, in der modernen Gesellschaft auch relevant, im Hinblick auf soziale Systeme nicht als das zu sprechen, was durch das Zusammenwirken personeller Identitäten, Einzelwesen, Subjekte, zu einem System wird, sondern im Hinblick auf das, was durch die Kommunikationen, die diese Einzelwesen initiieren mögen, zu einem System wird. Das heißt, das moderne Gesellschaftssystem zeichnet sich für Luhmann nicht durch ein Zusammenwirken der Interaktionen von Personen aus, sondern durch ein Zusammenwirken der Kommunikationen, die unter Umständen, wenn Sie das so zurechnen wollen, was auch wieder im Sinne der Luhmannschen Theorie problematisch ist, von Personen initiiert werden. Wenn er von sozialen Systemen spricht, dann meint er ein Kommunikationssystem und der Mensch, und das ist so ein berühmtes Schlagwort, das bei Luhmann immer wieder auftaucht, ist nicht Teil dieses Systems. So wie für den Arzt, der meinen Blutkreislauf untersucht, unter Umständen das, was da drüben im übernächsten Zimmer an meinem Blut halt untersucht werden kann, relevant ist, aber die Person des Füllsacks aktuell für diese Untersuchung zumindest nicht relevant ist. Ist diese Differenz halbwegs verständlich? Das ist ein Punkt, der immer wieder verwechselt wird, weil natürlich in der klassischen Gesellschaftstheorie seit, ich weiß nicht, dem berühmten Leviathan und seit Karl Marx halt verständlich, Gesellschaftssysteme als aus Menschen, als aus Individuen bestehend betrachtet werden. Ja? Sozusagen wir sind es sehr gewohnt, von einem Gesellschaftssystem zu sprechen und dann zu sagen, ja, die einzelnen Menschen sind natürlich die Elemente dieses Gesellschaftssystems oder die Teile, die dieses Gesellschaftssystem zusammenstellen. Und insofern haben wir es dann eben auch mit dieser Art des Subjektivismus zu tun, die aus der klassischen Philosophie kommen, diesbezüglich Verwerfungen schafft. Bei Luhmann spielt das Subjekt diesbezüglich überhaupt keine Rolle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bitte. Ja,
vielleicht, das musste ich jetzt wiederkommen. Ja. Du kennst ja auch unseren Kollegen Friedrich Wallner, der ja von der, stark auch von der Systemtheorie herkommt, Wissensprofessur für Wissenschaftstheorie, der die letzten 20 Jahre an unserem Institut gehabt oder wie lange, der von eben gerade von solchen systemtheoretischen Ansätzen herkommt, interessanterweise aber jetzt schon seit langem die Frage nach dem medizinischen Verhalten in der, also dem Systemverhalten in der chinesischen Medizin nachfragt. Ja? Und da kommen wir da seltsamerweise auf Sachen drauf, dass es, und das wäre sehr Derrida-mäßig, dass er sagt, es ist eben trotz dieser Betrachtung, als wären wir am Maschinensystem beim Arzt und das ist dann nicht mehr die Lunge vom Herrn Füllsack, sondern eine Lunge und die funktioniert vom Herrn Füllsack nahezu ähnlich wie die vom Herrn Böhler und die von Ihnen und hin und her. Das heißt, das Wichtige ist, was er sagt, es ist sehr interessant, dass die chinesische Medizin ganz stark zwei Perspektiven in der Medizin einnimmt. Nämlich einerseits die Maschinenperspektive, wie ich sagte, die wir alle nur allzu gut können in unserer gegenwärtigen Medizin, die aber ja gerade auch höchst problematisch geworden ist, wenn wir uns nur noch, wenn wir das Subjekt rausnehmen und in gewisser Weise da den nur noch als irgendeinen Fall, den wir reparieren müssen, betrachten. Und in dem Sinne ist es ganz entscheidend, dass in der chinesischen Medizin gesagt wird, wir müssen gerade, wenn es um lebendige Körper geht, diese zweite Perspektive als System entsprechend für dieses System mitentscheidende Perspektive mit hineinnehmen. Beim Arzt sehen wir eben den Unterschied, ob der nur noch nach Luhmannschen Systemcharakter auf mich blickt, sage, gut, er soll so blicken, er soll die Kompetenz haben, dass mein Magen funktioniert wie alle Menschen, ja, mehr oder weniger. Aber dieser Blick wird genauso viel er entdeckt, er wird höchst problematisch und gefährlich, in dem Moment, wo er zum Beispiel, und das ist ja die These, die ich hier vertrete, Luhmann wird gemeingefährlich in dem Moment, wo es ums System Leben geht. Weil das Systemleben, all das, das kann zwar so objektivierend angeschaut werden, aber es hat fatale Konsequenzen für das Leben dieser Menschen, wenn diese Perspektive zur allein herrschenden Perspektive wird. Und das ist aber eine Gefahr in unserer Zeit. Luhmann ist so erfolgreich, ich übertreibe jetzt natürlich, aber diese Art zu schauen ist so erfolgreich geworden in unserer Gegenwartskultur, dass es umgekehrt wieder nötig wird, zu sagen, gut und wichtig und richtig, aber. Und das Aber heißt, dass ich, wenn ich zum Arzt gehen will, nicht nur in dieser Perspektive beobachtet will und dass es Sinn macht, hier die ganzen Bezüge zu sagen, das ist eben sehr wohl auch eine Person und das ist sehr wohl ein und dieses eine Individuum, das eben nicht ersetzt werden kann durch eine mathematische Gleichung. Ja, dass überhaupt das Momentleben genau jenes System ist, wo wir ein vitales Interesse an dem haben. Wir sind eben keine objektiven Beobachter oder nicht austauschbare Partikel, die dann mathematisiert und in abstrakte Konstruktion. Genau wenn wir diesen Blick einnehmen, der in bestimmten Fällen notwendig ist, dürfen wir nicht vergessen, dass wir damit das Entscheidendste an dem System lebendigen Körper übersehen, übergehen. Und das ist ja auch so wichtig, eben warum dann Psychoanalyse und all diese Diskurse bei Derrida eine ganz entscheidende Rolle spielen. Weil das Unterbewusstsein per se ein System ist, das sich nicht beobachten lässt. Es ist gerade von Freud so definiert, dass wir da nicht runterkommen, weil es einen Widerstand aufbietet, einfach nur beobachtet zu werden. Und das heißt, dort, sobald wir das System Leben betreten, ist wichtig, zumindest diese Doppelperspektive zu haben. Die neutralisierende Beobachtung, aber auch genau diese Unfähigkeit, wir vermessen uns an dem System, wenn wir das zu der Perspektive schlechthin.
Zum Schluss zwei ganz wichtige Dinge diesbezüglich. Vielen Dank für diesen Kritikpunkt. Zum einen, und das habe ich schon mehrmals betont, es geht selbstverständlich um eine wissenschaftliche Theorie, die nur im Bereich der Wissenschaften diesbezüglich Relevanz hat. Und das würde Luhmann sofort herausstellen, im Alltag wäre es höchst fatal, sozusagen, wenn das jemand so tun würde, was Luhmann natürlich sozusagen weit entfernt.
Aber was die Gesellschaft dann macht,
ja,
die holt sich die Wissenschaftler herein und die sagen uns im Alltag dann, wie die wahre Perspektive ausschaut. Der Experte ist dann der uns de facto in der Lebenswelt die richtige Perspektive gibt. Das muss man dazu sagen.
Okay, wenn das von der Wissenschaft so, also wenn das aus der Alltagswelt gleichsam so von der Wissenschaft übernommen würde, wäre das im höchsten Sinn problematisch und von Luhmann eindeutig auch nicht gewünscht. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Luhmann weist darauf hin, dass leider Gottes unsere Welt in vielerlei Hinsicht ebenso funktioniert, dass die moderne Gesellschaft eine sogenannte funktional differenzierte ist, in der eben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, persönliche Interessen in einem sehr weitgehenden Ausmaß von strukturellen Vorgaben, von strukturellen Dynamiken abgekoppelt werden. Um Ihnen ein diesbezüglich konkretes Beispiel zu liefern, was würden Sie zum Beispiel sagen, wenn ich Sie benote im Hinblick auf Ihre Prüfungsarbeiten, dabei aber selbstverständlich nicht wissenschaftliche Objektivität walten lasse, sondern eben genau dieses persönliche Interesse, das ich subjektiv als Füllsack an Ihnen haben könnte. Wenn ich zum Beispiel, weil mir die Nase von Herrn Kollegen so und so besser gefällt als die Nase von Herrn so und so, dem Kollegen einen Einser gebe und dem anderen Kollegen ein nicht genügend gebe. Oder wenn ein Richter, der recht sprechen muss, Interesse an der Attraktivität eines bestimmten Klienten hat und einen anderen Klienten völlig unattraktiv findet und deswegen selbstverständlich seine subjektiven Interessen, sein subjektives Dafürhalten einfließen lässt und eben nicht systemisch trennt zwischen dem, was seine Profession erfordert und dem, was eben gleichsam auf menschlicher Ebene vielleicht nahe liegen würde. Oder wenn ein Unternehmer, im Hinblick auf seine spezifischen Interessen Entscheidungen treffen würde und vieles mehr. Das heißt, wir haben in unserer modernen Gesellschaft natürlich Zusammenhänge, in denen wir diese Vernachlässigung von menschlichen Lebensaspekten, wie du es gerade genannt hast, als höchst problematisch empfinden. Also, die Maschinisierung von Menschen im Hinblick auf medizinische Technologie und vieles mehr. Auch die Entindividualisierung, die zum Beispiel der Markt und das Marktgeschehen immer wieder mit uns vornimmt, finden wir im Allgemeinen als nicht sonderlich erbaulich und fühlen uns da nicht gut aufgehoben. Auf der anderen Seite würden wir natürlich zu Recht sofort schreien, wenn das Rechtssystem eben nicht objektivistisch Recht spricht, sondern persönliche Interessen, subjektive Einflüsse und vieles mehr zur Geltung bringen würde. Oder die Universität nur im Hinblick auf persönliche Vorlieben beurteilen würde. Warum verkleidet sich der Herr Rektor bei einer Promotion oder bei einer Sponsion? Sie waren vermutlich alle vielleicht schon mal bei einer Sponsion und haben das gesehen, dieses Zeremoniell. Man könnte ja mit einigem Recht sagen, naja, ist ja nicht ein bisschen kindisch, jetzt mit dieser Robe und da so seltsam angetan und wir müssen auf irgendeinen Stab schwören und so. Man, bitte, wo sind wir? Wir sind ja alles keine kleinen Kinder mehr. Warum geschieht das? Weil was damit zum Ausdruck gebracht wird? Es ist nicht der Herr Rektor in seinem individuellen Dafürhalten, das bekundet, dass Sie reife Akademikerinnen und Akademiker geworden sind, sondern es ist die Universität, symbolisiert das System, Wissenschaft, symbolisiert durch die Robe des Rektors. Der Rektor als Mensch, Lebensprinzip oder was auch immer, tritt völlig in den Hintergrund, hat keine Rolle. Der kann Ihnen total unsympathisch sein und Sie können ihm völlig unsympathisch sein, wenn Sie die Kriterien des Wissenschaftsbetriebs rein systemisch absolviert haben, bekommen Sie dieses Zeugnis ausgehändigt. Ob er ihnen auf menschlicher Ebene sozusagen nicht gleichgültig ist, ist eine ganz andere Frage. Bitte.
Also irgendwie glaube ich mir das nicht ganz, weil ich denke, gerade in einem Gerichtssaal, ich meine, wozu gibt es denn noch die Rede, gibt es ja nicht nur objektive Fakten und so, das sind ja, wozu sitzen die alle Karten überhaupt reden, das ist ja doch immer irgendwo ein Aspekt von der Persönlichkeit. Und ich denke, wenn Sie beurteilen, ich meine, eine Nase ist immer erstens kein Aspekt, wenn es die Menschen so nicht unbedingt als ein Lebensaspekt oder so, wie Sie das sagen, und zweitens, wenn man es dann auf einer, also eine Prüfung oder so wirklich dem zu prüfen, dem entgegenstehen, glaube ich nicht, dass sich dann doch irgendwas nur irgendwie einrichten lassen.
Da haben Sie absolut recht.
Ich kann gerade so von oben zeigen, dass klar ist, deutlich, was da eigentlich los ist, dass es eben, man muss sich vergleichen und das irgendwie versuchen zu trennen, gerade für Obersymbolisierung, dass es eben überhaupt nicht möglich ist.
Da haben Sie absolut recht. Im Einzelfall, und das ist der Grund, warum der Einzelfall für Luhmann nicht so interessant ist, im Einzelfall passieren natürlich auf Schritt und Tritt Subjektivitäten. Und ich gebe ohne weiteres zu, dass auch ich in meiner Benotung Ihrer Arbeiten nicht immer hundertprozentig objektivistisch verfahren kann. Ich meine, Sie würden nicht glauben, wie oft ich Handschriften zum Beispiel nicht lesen kann und deswegen dann, doch ein bisschen auch sozusagen ein Empfinden walten lasse, das ich gegenüber dieser Prüfungsarbeit hege oder eben nicht hege. Nicht? Obwohl ich natürlich versuche, all das mit anzustellen. Aber im Einzelfall, also sozusagen dieser einzelne Fall, ist gesamt gesehen für Ihr Studium auch nicht relevant. Sie werden nicht nur von mir benotet und das ist gut so. Sie werden eben auch vom Arno benotet, Sie werden von einer Reihe von anderen Lehrenden hier an der Universität benotet und insgesamt sollte dafür gesorgt werden, dass ein gewisses Maß an Differenzierung zwischen also persönlichen Interessen und dem, was Sie an Leistung erbringen, vorgenommen wird. Ja? Wenn Sie vermuten, dass die Universität als Ganze diese Trennung nicht vornimmt, na dann haben Sie natürlich zu Recht Grund, sich zu beschweren. Und wenn Sie im Hinblick auf das medizinische System vermuten, dass da immer nur gleichsam im Hinblick auf persönliche Interessen untersucht wird, oder im Hinblick auf das Rechtssystem vermuten, dass da immer nur im Hinblick auf persönliche Interessen Recht gesprochen wird, dann haben Sie natürlich Grund, dieses System zu hinterfragen und zu problematisieren. Also nochmal, bei Luhmann geht es sozusagen um das Systemverhalten in the long run. Natürlich interessieren ihn auch partikulare Einzelfälle, die als solche symptomatisch sein können für das Nicht-Funktionieren eines Systems. Aber der interessante Fall ist natürlich sozusagen das Systemverhalten aufgrund all dieser Partikularitäten oder im Zusammenwirken all dieser Partikularitäten, die im Endeffekt dann unter Umständen eben sowas deutlich machen wie eine funktionale Differenzierung unserer Gesellschaft, in der eben das Recht per Verfassung unabhängig von, ich weiß nicht, oder denken Sie an diese berühmte Unterscheidung von Rechtsprechung und Exekutive. Ja? Also mit den Polizisten brauchen Sie nicht über die einzelnen Gesetzestexte verhandeln. Der ist diesbezüglich eben nicht zuständig, weil er weil er sie nicht versteht auch vielleicht, aber weil er verfassungsmäßig und zwar auf systemischer Ebene von der Interpretation des Rechtes ausgenommen ist. Der soll auch nicht mit ihnen verhandeln, der soll sie nur verurteilen, wenn sie zu schnell gefahren sind.
Verurteilen eben nicht.
Na, er soll sie strafen. Gut, wir werden über diese Systemdifferenzierung noch ausführlicher sprechen. Behalten Sie sein Slam.
Vielleicht noch eine kurze Information, wenn jemand Lust hat. Nächste Woche am Mittwoch sind wir nochmal in der Roten Bar im Volkstheater um 22 Uhr mit einer kleinen Lecture-Performance Nietzsche in Arabic. Also falls jemand Lust hat und sie noch nicht gesehen hat, die war schon in Wien, sind Sie herzlich eingeladen.
Wir bedanken uns jetzt.